Das Thema vorgenommen. Was kommt auf uns zu und wie bereiten wir die Gruppen darauf vor? Und ich muss euch sagen, dass ich vielleicht so ungefähr 2 Jahre mit diesen Dingen umgehe und dass vieles in mir immer deutlicher wird. Und in der letzten Zeit spüre ich sehr stark, dass ich nicht mehr schreiben darf. Zuerst war vieles nur persönliche Weisung für die Zeit, die auf uns zukommt. Aber langsam spüre ich, wo das in die Gruppen hinausgehen muss, ja, wo es mehr wird als persönliche Weisung. Und ich spüre sehr deutlich, wir dürfen im Augenblick darüber nicht mehr schweigen, sonst würden wir unsere Verantwortung als Diözesansprecher nicht mehr gerecht werden. Ich möchte noch etwas vorausschicken. Für Musiker ist es immer sehr wichtig, welche Vorzeichen ein Lied hat. Für den heutigen Tag ist es sehr, sehr wichtig, unter welchen Vorzeichen wir dieses ganze Thema sehen. Sicher nicht unter dem Vorzeichen einer gewissen Neugierde, Sensation. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, fasziniert, was da alles kommen wird. Und in unseren Gruppen wird ja zum Teil sehr viel, manchmal auch sehr wenig, darüber gesprochen. Zum Teil kursieren eine Menge Bücher über viele, viele Prophezeiungen, was auf uns zukommt. Und ich möchte den Tag nicht unter dieses Vorzeichen stellen, dass wir jetzt stapelweise, wenn wir heimkommen, diese Bücher lesen müssen. Dann hätte der Tag, wäre sicher fehlgeschlagen. Und ich muss sagen, wer, das gibt es auch in unseren Gruppen, wer nur noch stoßweise solche Bücher liest, da stimmt etwas nicht. Der lässt sich unbewusst von einer Neugierde treiben, vielleicht auch von Angst und von, da steckt mangelndes Vertrauen dahinter. Ich kann schon mal so ein Buch lesen, um ein Stück Durchsicht zu bekommen. Aber das genügt. Und dann ist es viel besser, ich schlage die Bibel auf und kann vieles von der Bibel her deuten, was in unserer heutigen Zeit geschieht. Wir sollen also nicht hergehen und jetzt haufenweise diese Bücher lesen, wenn sie noch so gut sind, aber gerade wenn sie gut sind, müssen sie ja übereinstimmen. Und dann genügt, dass ich mich einmal damit befasse und dann weiß ich Bescheid. Sonst komme ich in das Fahrwasser dieser Neugierde und dieses Misstrauens hinein. Beim Propheten Amos 3,7 heißt es, nichts tut Gott der Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, zuvor seinen Ratschluss offenbart. Warum? Nicht um Neugierde zu befriedigen, nicht weil Angst da ist und in der Angst greift man danach, mei, was wird bloß alles kommen, sondern damit wir vorbereitet sind. Und da haben wir das Vorzeichen dieses Tages. Damit wir vorbereitet sind, damit wir bereit sind und bereitet werden, Gottes Willen in dieser Zeit zu tun. Und damit wir bereitet werden, uns gebrauchen zu lassen als sein Werkzeug in dieser Zeit. Deswegen heute dieser Tag. Und deswegen tut Gott nichts, was er nicht vorher geoffenbart hat. Denn er braucht für diese Zeit Werkzeuge. Wir müssen noch eins mitbedenken. Bei dem, was viele Menschen spüren, was auf uns zukommt, es geht gar nicht anders, es wird immer ein Stück Menschliches mit hineinfließen, menschliche Vorstellungen, besonders wenn dann Zusammenhänge hergestellt werden, die das Wort des Herrn oft gar nicht hergibt, besonders wenn eine Deutung versucht wird. Das können wir schon machen. Wir müssen eine Deutung versuchen. Wir müssen aber immer wissen, dass in dem Augenblick, wo ich deute, schon Menschliches mit einfließen kann. Oder wenn ich spreche, dass ich genau unterscheide. Jetzt sage ich menschliche Deutung. Jetzt versuche ich von menschlicher Logik her die Zusammenhänge, damit wir ganz klar und exakt in diesen Dingen sprechen. Das ist ganz wichtig. Und noch eins, es wird nie gehen. Unsere menschliche Vorstellung fängt einfach in dem Moment, wo der Herr spricht, an mitzuschwingen. Aber hüten wir uns vor allzu großer menschlicher Vorstellung, damit es uns nicht so passiert, wie damals zur Zeit Jesu unter den Schriftgelehrten und den Pharisäern, auch das Volk zum Teil. Dann hat Gott gehandelt, aber ganz anders, als Menschen es sich vorgestellt haben. Und daran sind sie gescheitert. Und dann waren sie nicht bereit, Werkzeuge zu sein und nicht bereit, mit dem Herrn mitzugehen, weil sich ihnen ihre menschliche Vorstellung ständig in den Weg gestellt hat. Geben wir Acht, dass es uns nicht passiert. Was kommt auf uns zu? Ich kann mich erinnern, es ist schon einige Jahre her, da kam das so eigentlich weltweit. Die ersten Prophetien über Deutschland, dass Gott in Deutschland eine große Erweckung vorbereitet. Und dass Gott Deutschland und England als Werkzeug gebrauchen möchte für eine große weltweite Erweckung. Und ich kann mich erinnern, wie das im Gesamtdeutschen Rat das erste Mal ausgesprochen wurde, weil diese Prophetien international da waren, dass sie auf große Skepsis gestoßen sind. Das kann doch nicht echt sein, auch wenn es also international gesagt wurde. Das geht doch nicht. Und es war also sehr, sehr viel Unglaube da. Und zwar hat sich der an einem Punkt festgemacht, verständlich und auch nicht verständlich. Die Mauer war nicht offen. Es war noch nicht der 50. Jahrtag nach der Reichskristallnacht. Ja? Und der Einwand war, dass gibt's nicht. Das muss eine Täuschung sein. Deutschland, das so eine schwere Hypothek mitbringt aus seiner Geschichte und wo viele auch schon gesagt haben, dass es in Deutschland so schleppend geht, mag sein, dass die Schuld des Dritten Reiches daran schuld ist. Und viele haben gesagt, und aus dem Grunde, weil Deutschland so viel Schuld auf sich geladen hat in der Geschichte, kann so eine Prophetie sicher nicht wahr sein. Ich habe mich bei dieser Meinung nicht wohlgefühlt. Und ich kann mich erinnern, dass ich also sehr wütend aufgestanden bin. Das ist wieder menschlich gedacht, aber nicht biblisch. Denn wenn wir die Bibel aufschlagen, wen sucht sich denn der Herr als Werkzeug? das kleinste Volk Israel, das Volk, das ständig abgefallen ist, das Volk, das Schuld auf sich geladen hat. Wen sucht er sich als Werkzeuge? Einen Saulus, der die Christen verfolgt hat, einen Zöllner Levi, der zum Evangelisten Matthäus wird. Wen sucht er sich als Werkzeuge? Menschlich gedacht, die Schuldigen, die Unmöglichsten, die, von denen man es auf keinen Fall erwartet. Und da ist Deutschland genau richtig. Mit der Zeit hat sich das verdichtet. Und wir kamen auch im Gesamtdeutschen Rat nicht mehr daran vorbei. Die Prophetien wurden immer häufiger, immer stärker. Wir brauchen nur das letzte Ereignis anschauen. Ich weiß nicht, wie weit ihr es damals mitbekommen, mitverfolgt habt, wie weit ihr im Gebet mitgegangen seid, der sehr, sehr wichtige Gebetsmarsch Berlin-Moskau. Aus welchen zwei Völkern? Aus Deutschland und England. Sie sind gegangen, sie haben um Versöhnung gebeten unter den Völkern des Ostens hin an viele wichtige Orte, wo im Krieg Deutschland große Schuld auf sich geladen hat. Deutschland und England, das ist sicher ein Zeichen. Es verdichtet sich auch im Kleinen. Viele, viele in Deutschland spüren inzwischen, es wird etwas geschehen. Es wird eine große Erweckung kommen, auch wenn es noch so unmöglich aussieht. Und so im humorvollen Gespräch haben wir manchmal schon gesagt, das ist wie wenn die Hausfrau vor dem Milchtopf steht und wartet, bis die Milch endlich hochkommt. Aber versäumen wir es nicht, in dem Augenblick, wo wir wegschauen, geschieht's. Es verdichtet sich sehr. Und ich möchte euch das wirklich auch als Leiter weitergeben, wie Mechthild Humpert von der Koordinierungsgruppe uns hier im Vater angerufen hat, vor dem letzten Gesamtdeutschen Rat. Wir sollten einen Tag früher kommen, um in der KG als Gäste dabei zu sein. Und sie sagte beim Telefongespräch, und wir wissen, es wird eine Erweckung in Deutschland kommen. Und in eurer Ecke beginnt's. Und Gustav konnte dann nur drauf sagen, wir wissen es. Mehr wurde nicht drüber geredet. Die Zeichen verdichten sich. Und wir müssen es sehen. Was kommt auf uns zu? Es wird in dieser Erweckung sehr große, lichte Zeichen geben. Unübersehbar werden diese Zeichen für Deutschland aufleuchten. Mehr wäre menschliche Deutung. Aber die Zeichen gehen so in Richtung, es werden sehr viele Wunder, sehr viele Heilungen geschehen. Und sie bereiten sich doch schon längst vor. Wie viele Gebetserhörungen, oft in den Gruppen, Heilungen an manchen Orten, die immer deutlicher werden. Und manche meinen, es wird in dieser Erweckung, ja, bei euch beginnt es in eurer Ecke, und es wird wie ein Flächenbrand über ganz Deutschland gehen. Und immer so Punkte, verschiedene Orte, wo es besonders geschieht und von denen es sich ausbreitet über Deutschland. Eine Bitte habe ich dabei, es bereitet sich vor, es geschieht schon sehr, sehr viel im Augenblick noch im Verborgenen. Verborgenen. Eine Bitte, seid im Reden darüber sehr, sehr redlich. Ich kann, wenn ich über einen Kranken gebetet habe und er ist gesund geworden, ich kann sprechen, mein Gebet ist erhört, ich kann sprechen, mir scheint, er ist gesund geworden. Bitte seid vorsichtig, über ausgesprochene Wunder zu reden, bevor ihr nicht ganz exakt die medizinischen Gutachten habt. Dann schreit es von den Dächern. Vorher bitte nicht. Und ich muss sagen, ich bin also so froh und ich habe also so eine große Achtung vor unserem Dr. Michael Hartl, der nichts spricht, bis er nicht die medizinischen Gutachten von wer weiß wo hinblättern kann. Ich glaube, seine Handlungsweise ist und muss Richtung weisend werden für uns in unserer Ecke und für ganz Deutschland. Denn in dem Augenblick, wo diese Zeichen unübersehbar aufleuchten, brauchen wir dieses redliche, exakte Vorgehen, sonst machen wir viel kaputt. Meine große Bitte jetzt schon, denn es wird manchmal in Gruppen so das Wort Wunder so rumgeschmissen und wenn man dann medizinisch es durchleuchtet, dann schaut die Sache vielleicht anders aus. Ich möchte noch etwas zur Ermutigung sagen. Es halten viele Leute in Deutschland, in unserer Ecke, Ausschau. Auch Leute, die überhaupt nicht zur Erneuerung gehören. Sie spüren, dass etwas kommt und sie halten Ausschau, wie sie selber sich ausdrücken. Nach dem, was kommt. Es scheint, dass wir in einem großen Advent stehen, aber schon am Ende des Advent. Aus dem Alten Testament, Baruch 5,5 oder 4,36: Jerusalem, erhebe dich, steig auf den Berg und halte Ausschau. Schau die Freude, die von deinem Gott zu dir kommt. Unsere Aufgabe im Moment ist nicht, dass wir uns zu Boden drücken lassen von der Situation in der Welt und in Deutschland und von dem, wie Satan uns selbst angreift und uns zu Boden drücken möchte, sondern dass wir auf den Berg steigen und Ausschau halten. Denn es muss jemand ankündigen, die Ankunft des Herrn und das Aufleuchten der Zeichen. Unsere Aufgabe, auf die wir später noch eingehen werden, was ist unsere Aufgabe dabei? Darum geht es uns heute. Einzig und allein darum, dass wir dann Werkzeug seines Wirkens werden. In unterschiedlichster Art. Der Herr wird viele Werkzeuge brauchen. Lassen wir den Punkt im Augenblick noch offen. Was kommt auf uns zu? Die Dunkelheit nimmt überhand. Und ich möchte mal nur so ein paar Schlaglichter werfen, damit wir die Realität in den Blick bekommen. Denn es hat keinen Sinn, die Augen zuzumachen. Zeitungsbericht vor einigen Monaten in einer Nobeldisco in Nürnberg. wird ein Mädchen ans Kreuz gefesselt und dann wird der Gekreuzigte in diesem Mädchen verspottet. Und beide Kirchen, die evangelische und die katholische, sprechen über diesen Vorfall. Das putschen wir nicht hoch. Das waren wörtlich im Zeitungsbericht, das waren Kinkerlitzchen und Pubertätserscheinungen. Ich möchte keinen Kommentar dazu geben. Ich denke, ihr spürt, dass die Reaktion der Kirchen noch schlimmer ist als das, was vorgefallen ist. Im Schlosstheater Rastatt wird eine Komödie aufgeführt. Die Komödie heißt Der Messias. Die Werbeplakate mit einer Abbildung Jesu, und ich kann sie euch nicht schildern, weil ich brechen muss dabei. Einer ging zu Gericht deswegen. Er wurde nicht unterstützt von den beiden Kirchen. Sie schwiegen. Das Gerichtsurteil hat gelautet, das ist Kunst und Kunst ist frei. Die Kirchen schwiegen. Ich möchte aufmerksam machen, das, was ihr alle spürt und die, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, nochmal, diese vorsätzliche Zerstörung unserer Kinder und Jugendlichen in Richtung New Age und in Richtung Sex und Porno. Das geschieht einmal unter Geschäftemacherei, aber das geschieht vorsätzlich. Man will die Kinder und Jugendlichen zerstören, damit sie nicht mehr fähig sind für religiöse Werte. Und ich beobachte das immer mehr an den Kindern. Vieles füllt sie aus. Von den Sportvereinen angefangen bis zu wer weiß, was sie alles sehen in den Videos und im Fernsehen. Sind sie vollgestopft mit Sex und Porno, geht nichts mehr rein in sie. Diese Richtung hat es an sich, dass sie so voll macht, dass nichts mehr reingeht. Weder Unterrichtsstoff noch Religiöses. Und das ist beabsichtigt. Ich möchte aufmerksam machen, was in Grafling passiert ist. Wenn Leute sich als Hexen ausgeben und ihre magischen Dinge tun, ist das kein Rückfall ins Mittelalter, sondern das ist modern. Aber in dem Moment, wo einer aufsteht und dagegen spricht, ist es tiefster Rückfall ins Mittelalter, letzte Hexenverbrennung im Bayerischen Wald. Wir müssen nur mal schauen, was gespielt wird. Mit welcher Unlogik. Oder wenn dann an Regensburger Kirchen hingeschmiert ist, euch Christen kriegen wir schon noch, Unterschrift die Satanisten mit dem auf den Kopf gestellten Kreuz. Oder was heute aufgeht, ist die Saat der Gewalt. Vor Jahren habe ich mir gedacht, wisst ihr überhaupt, was ihr tut mit diesen Sendungen, mit diesen vielen Gewaltszenen. Denn wenn das ein paar Jahre so ist, geht diese Saat auf. Damals dachte ich noch, sie wissen nicht, was sie tun. Heute muss ich sagen, sie wissen es haargenau. Sie wollen das. Aber was passiert dann? Die Kinder werden systematisch kaputt gemacht durch diese Gewalt. Und wenn sie es nachmachen, Nehmen wir nur den Fall in England. Dann werden sie für Jahrzehnte irgendwo eingesperrt. Sie straft man, und ich sage nicht, dass das nicht richtig ist, aber diejenigen, die diese Videos drehen, um die Kinder kaputt zu machen, sind auf freiem Fuß und säen weiter ihre Saat der Gewalt. Noch ein Punkt, und ich kann ihn uns nicht ersparen, das ist unsere eigene Kirche. Wie sehr wird oft die überlieferte Lehre der Kirche umgedreht, verfälscht von Leuten aus der Kirche selbst. Wer ein bisschen weiß, wie die Ausbildung unserer Priester ist, der ist erschüttert. Ich dachte früher auch, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist Absicht, in die Kirche einzuschleusen, ja, Leute, die genau da ansetzen und eine möglichst laxe Priesterausbildung betreiben, damit die Kirche daran kaputt geht. Oder schauen wir, wie sehr sich unsere Kirche, bitte, wir sind mit dabei, wir müssen unser eigenes Leben durchforsten, gleichförmig macht mit der Welt. Wie sie lebt und wie sie arbeitet mit den Methoden und Machtmitteln und Statussymbolen der Welt. Und ich möchte noch eins dazu sagen, was erst in letzter Zeit auch aufgegangen ist, nach dem Konzil, das sicher nichts mit dem Konzil zu tun hat. Das Schlagwort Entsakralisierung. Man muss das Sakrale einebnen, man muss es also auf die Ebene des Profanen bringen, damit möglichst viele dann noch offen sind für Sakramente und für das, was die Kirche tut. Bis hinein in den Kirchenraum. Man muss alles einebnen, es muss alles ausschauen wie eine Fabrikhalle, damit sich die Leute auch ja heimisch fühlen. Haben sie sich je in einer Fabrikhalle heimisch gefühlt? Die Folge davon hat niemand, meine ich, so gut geschildert wie Heinrich Spemann. Und ich möchte ihn zitieren. Wo keine Einübung mehr in die Unterscheidung des Heiligen geschieht, dessen absolute Dignität uns dann, wenn auch vielleicht nur noch für einschneidende Augenblicke, zum Absehen von uns selber nötigt. Das geschieht schon nicht mehr. Kommt es zur Einebnung des Heiligen in eine unheilige Welt, in der umgekehrt Unterdrückung von Wünschen als Sakrileg gilt und deren Konsumanspruch sich bald auch auf die zur Folklore heruntergekommene Religion als Randverzierung oder Verfeierlichung des Daseins erstreckt. Der für die Eucharistie bestimmte Kelch kann jetzt durchaus zum Umtrunk bei einer Party dienen. Verlust des Heiligen bedeutet, es gibt seine Widerspiegelung im Gewissen nicht mehr. Damit erstirbt zugleich das Sündenbewusstsein. Die Theologie tritt dann ihre Zuständigkeit in den Fragen menschlichen Fehlverhaltens ab an die Psychologie und die Soziologie. Grundsätzlich werden Gut und Böse nicht mehr unterschieden. Sie sind darum auch keine Alternative und kein Entscheidungsinhalt mehr, sondern haben lediglich noch in polizeigesetzlichen Regelungen ein Richtmaß. Ich möchte noch auf etwas aufmerksam machen, das letzte Schlaglicht für unsere heutige Zeit. Und ich muss sagen, da hat mir sehr viel Martin Ramoser geholfen mit seiner Sicht, der sich da also sehr viel damit befasst hat. Die Zerstörung der Werte, überhaupt in unserer heutigen Zeit, das ist Absicht, kommt aus der Strömung der Freimaurer, die vor 60 Jahren einen Plan entworfen haben, einen 60-Jahres-Plan, um die Werte in unserer Welt zu zerstören. Und wie zerstört man die Werte? Durch Perversphilosophie. Das heißt, dass ich irgendeinen Wert total niedermache, total in den Dreck ziehe, verspotte, und da regen sich ein paar Leute auf. Beim nächsten Mal regen sich ein bisschen weniger auf und beim nächsten Mal regt sich niemand auf. Und jetzt noch einmal, wie schlimm das ist, wenn die Kirche hier schweigt. Und am Schluss ist es eingegangen, ach ja, so ist es halt, ja, das war ja schon öfter so. Ja? Geben wir Acht und schweigen wir nicht. Schweigen wir nicht mehr. Wir müssen gegen diese Zerstörung der Werte unentwegt die Leute aufmerksam machen und sagen, das ist ein Wert. Ich habe wie so zwei Mosaiksteine aufgezeigt. Eine große Erweckung mit aufleuchtenden Zeichen und Wundern und dieses Überhandnehmen des Bösen. Und für mich sind diese Mosaiksteine von dem, was ich also innerlich höre, ohne klaren Zusammenhang, ohne Übersicht, ohne Zeitangaben, so wie der Herr mal den Mosaikstein gibt, mal den, mal den. Die Frage, sollen wir diese Mosaiksteine mit menschlicher Logik zusammenbringen zu einem Bild? Es liegt nahe, ja? Vielleicht dürfen wir das auch tun. Aber da müssen wir eben wissen, das ist menschliche Logik, die vielleicht richtig ist, die vielleicht ein Bild zusammensetzt, was danach nochmal ganz anders ist. Es liegt uns nahe, ein Bild zusammenzusetzen. Und mir fällt auf, dass immer mehr es so sehen. Und jetzt kommt ein Versuch einer Zusammensetzung. Wie dass sich Erweckung vorbereitet und dass das Böse so überhand nimmt, das ist wie zwei große, riesige Wellen, die sich aufeinander zubewegen. Immer mehr, immer deutlicher. Ihr Zusammenprall wird gewaltig sein. Und der Zusammenprall heißt Verfolgung. Viele werden in die Verfolgung hineingeraten. Sind wir vorsichtig, es liegt nahe, das Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Wir sollen das auch ruhig tun. Wir sollen nur wissen, auch da können wir keine hundertprozentige Deutung haben, bis die Dinge nicht geschehen sind. Die Offenbarung spricht, und das zieht sich durch die ganze Bibel, immer von einem Drittel. Von einem Drittel, das sich opfert. Und dann kommt Leben in Fülle. Oder Manche sehen den Zusammenhang so. Wenn Gottes Wirken unübersehbar wird in seinen Zeichen und Wundern, ich erinnere an Markus 16. Und es ist gut, wenn wir es mal in diesem Zusammenhang hören. Der Schluss von Markus. Denen, die glaubend geworden, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Abergeister austreiben. Ihre Zungen werden Neues reden. Schlangen werden sie mit Händen aufheben. Und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Und die werden gut. Sein. Ihr merkt, ich habe eine wörtliche Übersetzung, ist ein bisschen anders. Wenn Zeichen und Wunder aufleuchten in unserer Welt, so wie sie ist, dann ist doch klar, dass das Ärgernis daran beginnt, dass der Widerstand gegen das Licht groß wird. Und dass die Verfolgung beginnt. Jesus spricht im 15. Kapitel bei Johannes vom Hass der Welt gegen die Jünger. Weil die Welt eben weder ihn kennt noch ertragen kann, so auch diejenigen nicht, die zu ihm gehören und die sein Wirken fortsetzen in dieser Welt. Johannes 15, 18 bis 21, man kann auch weiterlesen. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, mich hat sie zuerst gehasst. Wenn ihr aus der Welt wäret, die Welt würde dann das eigene Lieb haben. Doch weil ihr nicht aus der Welt seid, sondern weil ich euch aus der Welt heraus erwähnte, deshalb hasst euch die Welt. Erinnert euch des Wortes, das ich zu euch gesprochen, kein Knecht ist größer als sein Herr. Wenn sie mich jagten, so werden sie auch euch jagen. Wenn mein Wort sie warten, so werden sie auch das Eure wahren. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, da sie den nicht kennen, der mich ausgeschickt hat. In dem Zusammenhang lest mal bitte Offenbarung Kapitel 13 und 14. Aber versucht keine hundertprozentige Deutung. Die beiden Kapitel handeln von der Zeit, wo Satan hinuntergestürzt wird und dann das tausendjährige Reich beginnt. Und es gibt immer mehr Stimmen. Ich erinnere mich auch, dass ein Kardinal, der Archivar in Rom war als letztes vor seiner Pensionierung sehr deutlich geschrieben hat, er glaubt nicht, dass im Moment diese Zeichen der Endzeit sind, so wie es interpretiert wird, dass also sehr schnell jetzt das Ende der Welt kommt, sondern er glaubt, es sind Zeichen, dass Satan sehr bald gefesselt wird und seine Macht auf der Erde zerbrochen wird, noch für eine wunderbare Zeit auf dieser Erde. Lest es einfach mal. Und ich kann es uns jetzt wieder nicht ersparen. Verfolgung und Verwirrung wird auch aus den Reihen der Kirche kommen. Und wir brauchen darüber nicht erschrecken, sondern wenn wir es wissen, wissen wir damit umzugehen. Und wissen wir die Dinge zu deuten. ein Judas war in den Reihen der Apostel. Und ein Petrus hat ihn zuerst verleugnet. Man wehrt sich, und es geschieht ja jetzt schon, dass man sich nicht mehr auf das Wort aller Priester verlassen kann. Und es scheint doch manchmal so, dass wir ab und zu schon Hirten haben, die wirklich die Herde mit in den Graben führen. Und sie werden großes Ärgernis nehmen an dem Zeichen der Erweckung. Aber sie werden die Kirche nicht in den Graben führen können. Da steht der Herr da, der seine Kirche so liebt, wie man es gar nicht aussprechen kann. Die prophetischen Worte der letzten 3 Wochen lassen einen Moment aufhorchen. Sie heißen: Es ist soweit, oder ein Wort: Es ist Zeit, dass wir so von überall her bekommen. Mehr kann ich nicht dazu sagen, aber mich lassen Sie aufhorchen. Wieder unsere Frage: Was ist dabei unser Weg? Wie sollen wir dabei Werkzeug sein? Wie bereiten wir die Gruppen darauf vor? Wir werden die Frage danach aufgreifen. Ich möchte noch einen Zusammenhang sagen, der mir in der letzten Zeit immer deutlicher wird. Und ich inzwischen auch schon Bestätigung bekommen habe. Diese Zeit und alle Zeit und jede Zeit und die Kirche in jeder Zeit wird einzig und allein gerettet durch das Leiden und Sterben des Herrn. Das heißt, dass sein Kreuzestod, sein Leiden und Sterben gegenwärtig werden muss. Wie wird sein Kreuzestod gegenwärtig? Durch Eucharistie. Versteht ihr jetzt, warum der Herr sich schon ein ganzes Jahrzehnt lang, vorher gab es ja gar nicht mehr in der Kirche, überall sich die eucharistische Anbetung erbittet? Und warum er die Gruppen immer tiefer in die eucharistische Anbetung hineinführt? Hier wird sein Leiden und Sterben gegenwärtig, und nur damit wird diese Zeit gerettet. Wie wird sein Leiden und Sterben noch gegenwärtig? Wenn wir selber zur Eucharistie werden. Ich meine, man kann nicht in die eucharistische Anbetung hineinwachsen, ohne zu spüren, dass wir selbst Eucharistie werden sollen. Und dann heißt das, was der Priester bei jeder Messe sagt: Tut das zu meinem Andenken. Noch viel mehr. Dann heißt das: Tut dies zu meinem Andenken, folgt mir nach. Und geht den Weg, den ich gegangen bin. Und geht den Kreuzweg mit, wenn ich euch rufe. Und für manche bis zum Tod. Werdet Eucharistie. So wird das Leiden und Sterben des Herrn gegenwärtig. Ist das Schrecken? Schock? Oder ist das eine unbegreifliche Gnade, die Gott dieser Zeit schenkt? Jesus spricht von seinem Leiden und Sterben als von seiner Verherrlichung. Und wenn wir uns das vorstellen, diese Zeit, wo ich nur so ein paar Schlaglichter drauf geworfen habe, diese Zeit bekommt so eine Gnade, dass Menschen ihm bis in den Tod folgen dürfen. Und wenn wir einen Blick in die Kirchengeschichte tun, die sogenannten, das ist ein Fachausdruck, dunklen Jahrhunderten in der Kirchen, dunklen Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, das waren die Jahrhunderte der meisten Heiligen, der meisten Märtyrer, der meisten Neugründer.